Hallo Herr Ansen.
Guten Tag.
Lassen Sie uns doch erstmal die Situation in Deutschland besser verstehen. Für jeden, der darauf angewiesen ist, übernimmt hier der Staat ja die Miete. Also muss doch eigentlich hier in Deutschland niemand auf der Straße leben, oder?
Das ist nicht ganz richtig. Wir haben zwar eine Mietübernahme in Notfällen über die sozialen Grundsicherungsleistungen, aber wir haben kein Recht auf Wohnung, nur auf Wohnen, wenn wir die Wohnung verlieren. Also es reicht nach Notquartiere, um Menschen nach den rechtlichen Vorgaben angemessen zu versorgen.
Was sind denn da so typische Situationen? Können Sie uns so einen typischen Verlauf schildern? Was sind denn da die Stationen, die die Menschen durchmachen, die wohnungslos werden?
Also die wenigsten kommen ja, oder niemand kommt ja wohnungslos auf die Welt. In der Regel sind es Menschen, die bis dato entweder in prekären Verhältnissen gelebt haben, also kommen aus der Jugendhilfe, werden ungeregelt entlassen und haben Schwierigkeiten, Tritt zu fassen. Oder aber sie waren beruflich etabliert und sind durch eine Trennung und Scheidung aus den Fugen geraten. Oder sie entwickelten im Laufe ihrer Biografie eine Suchtproblematik, haben dann entsprechend ihren Job verloren, Einkommen eingebüßt, Mietschulden produziert. Ich will sagen, die Wege in die Wohnungslosigkeit sind so vielfältig und heterogen wie die Zielgruppe der Wohnungslosen. Wir haben nicht den Wohnungslosen. Und wenn jemand erstmal in unserem System den Anschluss verliert, etwa arbeitslos wird, Sekundärprobleme entwickelt wie Sucht oder Resignation oder gar eine psychiatrische Erkrankung, ist die Gefahr groß, dass irgendwann die Einhaltung der Mietzahlung nicht ausreichend gelingt, Mietschulden entstehen und Mietschulden führen nach dem Zivilrecht recht zügig zu der Möglichkeit einer fristlosen Wohnungskündigung. Fehlen dann Netzwerke und Bezüge, die unterstützen, fehlt der Wille, fehlt auch die Perspektive, verlassen einige ihre Wohnung, andere werden zwangsgeräumt. Die letzten Zahlen liegen bei ungefähr 80.000 Zwangsräumungen im Jahr in Deutschland. Und dann beginnt die Karriere eines Wohnungslosen, der sich dann um eine Wohnung bemüht. Und als Wohnungsloser ohne Adresse, ohne Einkommen, ohne ein geregeltes Leben sind sie bei Vermietern, eine schwierige Klientel. Erst recht in Ballungsräumen mit einer hohen Konkurrenz um einigermaßen bezahlbaren Wohnungsraum, wie Hamburg, Stuttgart, Berlin oder Frankfurt, um ein paar Beispiele zu nennen. Wenn sie erstmal auf der Straße sind und in ein Hilfesystem abgedrängt werden, droht immer auch, dass sie dort langfristig verharren, weil die Rückkehr in eine Wohnung setzt eben Einkommen, Reputation, auch oft Bezüge voraus zu Vermietern. Und je länger sie auf der Straße leben oder in Notquartieren, die kommunal vorgehalten werden, desto größer ist das Risiko, dass sie stigmatisiert werden, gar diskriminiert werden und dass sie allmählich erschöpft sind und den Anschluss an die Gesellschaft nahezu vollständig verlieren.
Dieses finnische Housing First Programm, das setzt ja darauf, dass man sofort wieder nicht in ein Notquartier kommt. Nein, man kommt da in eine eigene Wohnung. Warum gibt es sowas in Deutschland nicht? Warum werden da nicht Wohnungen zum Beispiel vorgehalten, in die dann solche Menschen in Notlagen kommen können?
Es gibt diese Wohnungen allerdings nicht in ausreichender Zahl. Sie sagten ja schon in der Anmoderation, es gäbe weit über 300.000 Betroffene. Wir gehen davon aus, die Zahl wird weiter steigen, weil viele Wohnungen aus der Sozialbindung verloren gehen. Das heißt, sie können dann entsprechend anders von Vermietern vergeben werden als bis dato. Die wurden ja oft errichtet mit öffentlichen Mitteln. Hinzu kommt, dass wir über lange Jahre den sozialen Wohnungsbau in Deutschland vernachlässigt haben. Es gab eher eine Subjektförderung, das heißt, es wurden Menschen darin gefördert, ein Eigenheim zu bauen, über bestimmte Unterstützungen des Staates, während der soziale Wohnungsbau vernachlässigt wurde. Und bei der großen Nachfrage nach Wohnraum, dem größeren Wohnflächenkonsum der Menschen, die hier leben, und der geringeren Verfügbarkeit, sind Housing-First-Modelle in Deutschland nur schwierig umsetzbar dort, wo wir keine Wohnungen haben, um dann entsprechend die Hilfen auf die Personen zuzuschneiden. Dazu kommt, wir haben ein Hilfesystem für Wohnungslose, das ist sehr stark versäult. Wir haben niedrigschwellige Hilfen, Tagesstätten, Wohneinrichtungen, Arbeitsprojekte und dergleichen mehr. Und man müsste das System komplett reorganisieren, auf Einzelfälle zuschneiden von Betroffenen im Wohnraum. Dafür fehlen bei uns noch entsprechend Strukturen, manchmal auch Systembereitschaften, aber auch rechtliche Zuständigkeiten. Denn gerade bei Housing First, das Modell kommt ja aus den USA und ist dort ursprünglich entwickelt für psychisch erkrankte Wohnungslose, werden ja Menschen im Wohnraum therapeutisch, psychiatrisch, sozialarbeiterisch, teilweise juristisch oder auch pflegerisch unterstützt. Bei uns sind das sehr verschiedene Rechtstöpfe, Leistungsträger, die man hier koordinieren muss und da fehlen noch teilweise die strukturellen Voraussetzungen.
Wie muss man das deutsche Modell umbauen vielleicht?
Also wenn es uns gelänge, eine bessere Kooperation von Gesundheitsleistungen, Arbeitsförderungsleistungen, Grundsicherungs- und Sozialhilfeleistungen, suchttherapeutische Leistungen bereitzustellen. Und diese werden bei uns durch verschiedene Leistungsträger, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Grundsicherung, Sozialhilfe finanziert. Dann könnte man unter Umständen eine kontinuierlichere Betreuung aufbauen, auch Personalkontinuität herstellen, um viele Beziehungsabbrüche zu vermeiden. Man könnte im Rahmen eines Case-Managements uns auch an Systemsteuern, nicht nur an Fallsteuern, also Hilfen koordinieren und so einsetzen, dass sie fallbezogen auf die Menschen und ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden und weniger auf die Einrichtungen und deren Selbsterhaltung ausgerichtet sind.
Geht das zurzeit in diese Richtung? Also bewegen wir uns in eine richtige Richtung?
Ich glaube ja, das System der Wohnungslosenhilfe wird ja immer neu auch durchdacht und die jüngsten Diskussionen kreisen um eine bürgernahe Wohnungslosenhilfe, um eine bessere Verzahnung verschiedener Hilfesysteme, weil man darf nicht vergessen, dass viele Wohnungslose nicht nur wohnungslos sind, je länger sie auf der Straße oder in Notquartieren leben, desto größer ist das Risiko, dass sie chronisch erkranken, gar psychiatrisch erkranken, versucht krank werden und dergleichen mehr. Und die Bemühungen um eine bessere Abstimmung von Hilfesystemen sind deutlich erkennbar. Und ich glaube, es gibt Fortschritte. Wir haben heute auch viele Hilfen, die sehr mobil konzipiert sind und an den Lebensorten der Betroffenen ankommen, um die Hilfen zu leisten, die sie dringend brauchen. Wenn man überlegt, Wohnungslosigkeit als eine Form extremer Armut kostet viele, viele Betroffene kostbare Jahre ihres Lebens. Sie haben eine deutlich geringere Lebenserwartung, sind häufig sehr krank oder vernachlässigt, finden oft nicht den Zugang zum Gesundheitssystem. Das zeigt an einer Stelle, wie notwendig es ist, die abgestimmten Hilfen voranzubringen und den Menschen die Zugänge zu erleichtern, Brücken zu bauen in Versorgungssysteme, die sehr stark an Versicherungsleistungen und an eine, ich sag mal salopp, einigermaßen kompatible Verhaltensweise gebunden sind.
Die Zahl der wohnungslosen Menschen steigt in Deutschland seit Jahren an und Finnland zeigt, man kann es auch anders machen, dass die Situation in Deutschland eine ganz andere ist und auch eine schwierige. Das hat uns Harald Ansen erklärt. Er ist Professor für Soziale Arbeit an der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Ansen.
Gerne.